willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Big Pictures. Und heute mein Gast, na, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, muss ich ihn gar nicht so detailliert vorstellen, denn die meisten von uns werden ihn kennen. Thomas Anders. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Thomas.
Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Thomas, jetzt für diejenigen, sage ich jetzt mal, die so um die 20 sind und sagen, na, den Namen habe ich schon mal gehört, aber so ganz weiß ich jetzt auch nicht, wo ich ihn hinstecke. Hier kurz die Aufklärung. Also deine, sag mal, das öffentliche Bekanntheit begann mit Modern Talking, deiner, sagen wir mal, beruflichen Partnerschaft mit Dieter Bohlen. Ja. Aber du machst ja Musik schon viel länger. Also Musik ist ja nach meiner Recherche schon fast in die Wiege gelegt, oder?
Ja, also es muss mir in die Wiege gelegt sein, weil ich habe für die Stimme nichts getan. Also deshalb ist es vom lieben Gott. Und das war einfach da. Ich habe es dann irgendwann rausgelassen. Meinen ersten Auftritt hatte ich mit 6. Da war ich 6 Jahre alt. Und stand halt eben dann auch ja auf einem Stuhl. Es war noch keine Bühne. Ich stand auf einem Stuhl und habe dann bei uns in dem ganz kleinen Dorf, wo ich herkomme, Weihnachtslieder gesungen. Und das war einfach super. Und so hat sich das im Laufe der Jahre immer fortentwickelt. Es sprach sich runter, der Kleine, der kann was. Und das macht Spaß, dem zuzuhören. Und dann war es dann eben mal in Altenheimen zu Weihnachten und dann irgendwelchen, bei uns ist ja Weingegend, auf irgendwelchen Dorf- und Weinfesten. Und mit 15 hatte ich den ersten Schallplattenvertrag.
Oh, und würdest du sagen, du lebst deinen Traum?
Ja, wenn einer sagen kann, dass er seinen Traum lebt, dann bin ich es. Weil es hat, also ich lebe viel größer. Das ist, mein Traum war es irgendwann mal, als ich zur Schule ging und meinen ersten Schallplattenvertrag hatte, mein Traum war es irgendwann mal vielleicht mit meinem Beruf eine Familie ernähren zu können. Irgendwann mal den Charts zu sein, vielleicht, wenn es gut läuft, eine goldene Schallplatte und einen Jaguar zu fahren.
Okay, das hast du nochmal getoppt, oder? Also da bist du ja überall, mit dem Jaguar weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten bist du ja überall weit übers Ziel hinausgeschossen.
Das stimmt. Also, ja, was ist, das ist ja nur Musikgeschichte. Also das konnte man ja nicht erahnen damals, wie viele Nummer 1 ich haben darf und wie viel Gold und Platin und welches Auto ich fahren darf.
Aber mal, also ich meine, bei dem Erfolg, den du hast, also ich habe dich ja kennengelernt vor, das ist jetzt, ich habe mal nachgerechnet, 25 Jahre her. Damals warst du noch nicht mit Claudia verheiratet. Und was mir damals schon aufgefallen ist, und das ist auch mit der Grund, warum ich so froh bin, dass du in meinem Podcast bist, du bist ein wahnsinnig nahbarer und menschlicher Künstler. Also ich meine, du hast überhaupt nicht diese Star-Attitüden. Ist das auch so ein Geheimnis von dir?
Darf ich jetzt mal zurückfragen? Man sagt mir das ja öfter, aber was sind denn die genauen Star-Attitüden?
Distanz. Distanz. Also als ich dich kennenlerne, du bist total offen. Du fragst, du interessierst dich für Menschen. Du fragst auch nach. Und zwar nicht so, es gibt ja diese Fragen, Mensch, wie geht's dir denn? Aber eigentlich will man gar keine Antwort hören. Du bist jemand, der, so habe ich dich erlebt, der fragt und auch wirklich Antworten hören will, wenn er fragt.
Ich bin neugierig nach Menschen. Ja. Ich liebe Menschen und ich liebe die Geschichten dahinter. Und wenn ich etwas nicht verstehe, das ist mir Gott sei Dank bis in mein hohes Alter jetzt bewahrt geblieben, dass ich, egal was es ist, ich frage immer nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Weil es gibt oft Dinge, fällt mir bei anderen Menschen auf, die etwas machen, haben aber den Sinn dahinter nicht so verstanden und dann wird es meistens nicht gut. Wenn ich aber einen Sinn hinter etwas verstehe, wenn ich es verstanden habe, dann kann ich mich diese Handlung oder das alles, was danach kommt, kann ich mich viel besser reinfühlen und kann dementsprechend auch richtiger handeln. War das jetzt kompliziert?
Nein, das war nicht kompliziert. Aber das macht's ja genau aus. Also, weil du mich gefragt hast, Starallüren, dieses Interesse an Menschen. Also, wirklich zu sagen, okay, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, interessiere ich mich für das, was er sagt. Mhm. Und das, wie oft erleben wir das? Unabhängig von dir oder von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass ich Fragen stelle, wie geht's dir, was machst du? Aber die sind schon ganz woanders mit ihrem Ohr. Also, sind schon gar nicht mehr bei der Aufmerksamkeit bei den Menschen. Das ist einfach
gut, das sind natürlich auch solche Floskeln, sage ich mal, die wir so in unserem Miteinanderleben auch haben. Aber ich finde, muss ich auch sagen, manchmal das gar nicht so verkehrt, weil, Beispiel, kennt jeder von uns, nicht, wenn ich da bin, dann, weil ich immer quatsche. Aber jeder kennt es doch, wenn man in den Fahrstuhl kommt, ja? Und jeder guckt betroffen unter sich, so nach dem Motto, ach, lass diese Fahrt ganz schnell. Hoffentlich bin ich als Erster draußen oder hoffentlich geht der andere ganz, ganz schnell raus oder was auch immer. Und ich komme schon mal rein und sage, guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend.
Ja.
Damit will man schon mal so, und ach, da haben wir ja ein schönes Wetter, also, oder mein Gott, was regnet es heute und sowas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. So. Weil ich finde, das ist immer so eine unangenehme, bedrückende Stille, die da so herrscht. Ja. Aber natürlich interessiere ich mich ja nicht direkt für diese Personen, die da sind, sondern ich will einfach nur die Situation entschärfen und nett machen. Und darum geht's.
Ich glaube, das ist ja sowieso was. Also ich liebe ja Amerika. Und Amerika, sagt man ja auch nach, ist oberflächlich. Und ich sag immer, lieber bekomme ich ein oberflächliches Hallo, ich wünsche einen schönen guten Tag, oder als ein miescremig durch die Gegend schauen. Also das ist ja genau das, was uns eigentlich vielen fehlt, gerade jetzt. Also ich einfach sage, ein freundliches Hallo, guten Morgen. Das tut uns ja allen gut. Also ich gebe dem anderen ja oder schenke ihm ja ein bisschen Freude auch, oder?
Ja, das ist, ich meine, ich habe ja auch lange in Amerika gelebt und da ist es normal, wenn man halt eben an keine Ahnung, man ist im Diner oder irgendwo, die Servicekräfte, die kommen dann und sie sind natürlich auch oft überschwänglich höflich, weil sie das Trinkgeld auch haben wollen. Aber das ist mir dann lieber,
ja,
als wenn jemand muffig in Deutschland an den Tisch kommt und eigentlich mir zu verstehen gibt, ich habe gar keinen Bock auf dich, dich zu bedienen, aber ich muss die Scheiße machen, weil ich davon lebe. Also dann sind mir die Amerikaner tausendmal lieber, sage ich ganz ehrlich.
Absolut. Ich finde es sowieso gerade jetzt, ich meine, es sind so viele Leute, die laufen rum und sind so ein bisschen, ja, sag ich mal, depressiv oder schlecht gelaunt. Und ich finde das so schön, wenn man dagegen hält und sagt, nee, ich gehe gut gelaunt auf die Leute zu, ich frage sie auch was Nettes oder wünsche einfach nur einen schönen Tag oder mach ein Kompliment. Machst du Komplimente? Aber
wenn ich jetzt Claudia frage, dann sagt sie zu wenig. aber doch, ich finde, ich kann gut ein Kompliment geben, wenn ich von etwas wirklich total überzeugt bin und wenn ich das ganz sofort, also intuitiv in mir drin habe, wenn ich es empfinde. Ich beobachte nur oft, sage ich jetzt was Falsches, oft ist es bei Frauen so, die sich begegnen, oh, was siehst du heute toll aus, wo hast du denn das Kleid her? Ach, und den Lippenstift, den brauche ich aber auch. Also weiß ich nicht, ob das immer 100% so ehrlich gemeint ist, aber vielleicht ist es für die Frau auch einfach dieses Abtasten und aneinander abtasten, wie tickt mein Gegenüber. Ich kann aber auch jetzt nicht mit jeder, nennen wir es mal, Begrüßung oder mit jeder Floskel also die Welt verändern wollen. Also es ist manchmal, und daraus entwickelt sich vielleicht ein anderes Gespräch, wenn man sich sympathisch ist. Und der Hauptschritt ist immer zunächst, wie du auch sagst, freundlich sein, aufeinander zugehen. Und was ich natürlich als Promi auch oft habe, dass viele Menschen sich auch bei mir nicht trauen.
Ja.
Ja, denn ich versuche denen dann sofort mal die Hemmung zu nehmen. Und dann tauen die auch auf. Und dann ist es auch alles viel einfacher. So, und so versuche ich durchs Leben zu gehen. Vielleicht ist es auch egoistisch, weil ich habe lieber mit netten Menschen und Menschen zu tun, die positiv mir gegenüberstehen, als halt eben so ein Grießkram.
Ja. Du hast gerade gesagt, Komplimente, wenn es ehrlich gemeint ist. Wie wichtig ist dir das Thema Ehrlichkeit überhaupt?
Naja, ich doch, das ehrlich zu sein, finde ich sehr wichtig. Weil diese Reflexionen, die man bekommt, also auch was Kritik betrifft, das muss schon sein, weil sonst driftet man in eine andere Welt ab. Und ich glaube, für mich wäre es so, dass ich, wenn man mir gegenüber nicht ehrlich wäre, dass ich plötzlich anfange zu misstrauen.
Mhm.
Es kommt aber auch immer da auf den Ton an. Das weiß auch mein Umfeld oder ja, Familie. Ich sage auch da wieder ein Beispiel. Ich bin nur lange genug auf der Bühne. Und wenn ich halt eben einen auf der Bühne einen Patzer gemacht habe oder nicht gut war, ich kann ja auch nicht jeden Tag nur super drauf sein. Meistens bei der Show, dann nach so einer Viertelstunde, das ist alles wieder gut, man ist da ein Thema drin. Wenn ich dann von der Show komme und jemand sagt, wenn ich gerade die Garderobentür zugemacht habe, du, das lief aber richtig scheiße, dann bin ich kurz davor, den Baseballschläger rauszuholen, weil als wüsste ich es nicht selbst.
Ja.
Ja, aber das kann man aber, zuerst mal muss das Adrenalin sich mal senken von der Bühne und dann kann man Manöverkritik machen. Dann kann man sagen, ah, das war jetzt nicht so gut, oder es ist oft so, wenn eine Show neu konzipiert wird. Wenn eine Show läuft, dann läuft's, dann passieren eigentlich solche Dinge nicht mehr. Aber das meine ich damit, auch den richtigen Zeitpunkt finden mit Ehrlichkeit. Man muss sich versuchen, in den anderen einzufühlen, weil es gibt garantiert Momente, wo mein Gegenüber eine brutale Ehrlichkeit überhaupt nicht vertragen kann.
Ja.
Und andere Momente, wo er das viel besser wegstecken kann. Und mit dieser Ehrlichkeit will ich ja nur dem anderen helfen, sagen, dass etwas nicht so richtig läuft, wie man es als Außenstehender empfindet.
Ja.
Jetzt haben wir hier wirklich Psychologiegespräche.
Absolut, aber da kommen wir gleich wieder weg. Aber noch eine Sache dazu, zum Thema so eine Ehrlichkeit im Sinne von, boah, das lief jetzt aber richtig scheiße, ist ja auch, wenn ich ehrlich bin, ist ja auch überhaupt nicht hilfreich. Selbst unabhängig vom Moment, es hilft dir ja nicht weiter. Ja, was denn bitte? Nee. Der Sound, ich, was denn davon? Da kann ich ja gar nichts damit anfangen. Das macht mich nur, es greift mich ja nur an.
Genau. Deshalb soll das wohl bedacht sein, wenn man dann eben mit so einer Kritik anfängt und auch den richtigen Zeitpunkt. Und nochmal, ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben vielleicht schon 10.000 Auftritte gehabt. Ich weiß verdammt genau, wann ich gut war und wann ich nicht gut war. Das muss mir dann niemand großartig mehr noch erzählen, weil ich an mir dann selber wieder arbeite und sage, das soll nicht nochmal vorkommen oder da musst du dich besser konzentrieren.
Absolut. Aber jetzt mal zu dir sonst. Ich habe ein bisschen recherchiert so über dich und habe festgestellt, boah, da steckt ja eine kleine Wundertüte dahinter. Da ist ja noch viel mehr als Musik. Und da ist mir, also als erstes ist mir mal sofort augenscheinlich, du hast ja auch einen Podcast. Der heißt ja auch noch Modern Talking, richtig?
Genau. Modernes Gespräch.
Ja, erzähl mal, wie kamst du drauf und was ist da der Inhalt?
Naja, ich meine, Podcasts, habe ich das Gefühl, gibt es ja im Grunde erst seit unserer Pandemie. Gab es vorher eigentlich Podcasts? Ich weiß es gar nicht. Und man ist, es ist ja, da kann ja nun jedes Virus der Welt an die Haustür klopfen. Kreativität lässt sich ja nicht abstellen. Ja. Das muss ja raus. Das ist ja, wenn kreativ sein, okay, was macht man dann? Man versucht Musik zu Hause zu machen, aber man ist ja, so wie ich jemand, und da bin ich ganz offen, natürlich brauche ich auch dann Publikum. Ich brauche auch, wenn ich Kreativität habe, möchte ich auch diese Kreativität auch bewertet wissen.
Mhm.
Bewertungen gehen nur mit Publikum, weil ich mache ja den Podcast nicht für die Familie, die mir dann zuhören müssen. Und so kam diese Idee. Und bei meinem Podcast geht es eigentlich immer rund um die Musikbranche. Ich habe in unregelmäßigen Abständen immer wieder liebe Kolleginnen und Kollegen dabei, Gast von, wirklich von, ich weiß nicht, schon so viele. Vor kurzem hatte ich die Schauspielerin Claudette Deckert, aber auch Hans Siegel vom Bergdoktor bis DJ Ötzi, Ross Anthony. Ich frag mich, es sind so viele, die ich dabei habe. Und es ergeben sich dann meistens einfach ganz schöne Gespräche. Und der Podcast ist auch nicht so lang. Das sind meistens so plus minus 30 Minuten. Man kann ihn ganz wunderbar hören, wenn man zum Job fährt oder vom Job wieder nach Hause fährt. Oder halt eben ganz einfach beim Joggen, wie auch immer. Das ist jedem selbst überlassen.
Und was, und du hältst dich einfach mit den Menschen darüber, was ihnen wichtig ist oder was gerade ansteht? Also einfach ein Talk.
Naja, es ist ein Talk. Ich versuche natürlich, mich vorher vorzubereiten und eben auch etwas, ja, rauszukitzeln aus Personen, die wo ich halt auch beobachte. Ich meine, dadurch, dass ich alle kenne, mit denen ich bis heute einen Podcast als Gast hatte, die kenne ich natürlich auch hinter der Bühne. Und man kennt dann natürlich so Eigenheiten. Und das ist immer ganz schön, wenn man auch wieder mit Respekt auf diese Eigenheiten zugeht.
Mhm.
Ja? Also das ist so, und das ist was anderes, wenn der Künstler für sich selbst dann antwortet. Also für mich war es so, ich hatte Ruth Moschner mal als Gast und ich habe aber auch dann gefragt, pass auf Ruth, warum ist das so, warum kennt man dich eigentlich immer nur jetzt solo auf dem roten Teppich? du lebst in einer Beziehung und sowas. Weil ich finde, das interessiert die Menschen. Ja. Das interessiert jetzt vielleicht nicht so, wie oft Ruth Mosche zum Friseur geht. Das ist vielleicht ein bisschen zu banal. Und sie meinte einfach, es hängt einfach damit zusammen, dass ihr Lebenspartner einfach nicht für den roten Teppich gemacht ist. Sie will das auch nicht. Weil es ist nicht seine Welt, er hat einen ganz anderen Beruf. Und sie sagt, den einfach nur über den roten Teppich ziehen. Und wir wollen ja mal ehrlich sein, roter Teppich, du kennst es auch, ist ja jetzt nicht, wo man sich das ganze Jahr drauf freut. Es ist ein Job. Man geht halt eben mit und man gibt ein Interview nach dem anderen, ein Foto nach dem anderen und sowas. Und dann ist man eigentlich schon eine Dreiviertelstunde vorher unterwegs, bevor die Veranstaltung überhaupt losgeht. Und sie sagte, und sie haben es untereinander ausgemacht, dass ihr das nicht möchte. Und das ist total ehrlich und herzlich und verständlich und menschlich. Mhm.
Du hast gerade gesagt, du kennst die ganzen, ich sage jetzt mal, Macken oder Hintergründe. Was würdest du denn selber als so deine größte Macke bezeichnen?
Ach, jetzt frag mich doch sowas nicht.
Doch, eine hätte ich gerne.
Da gibt's ganz viele. Da gibt's eigentlich ganz viele. Was ist denn meine Macke? Ich bin jemand, ich denke ein bisschen zu viel nach. Das heißt, wenn ich Fernsehaufzeichnungen oder Fernsehshows habe, fällt es mir sehr schwer, mich leiten zu lassen. Das heißt, ich im Grunde, es sind ja die Produzenten oder ja das Team von dieser Sendung, Redaktionsteam, wie auch immer, die haben ja ihren Lauf. Und ich bin immer jemand, da kommt's wieder, ich frage immer, warum das? Am Moment aber eigentlich wäre das zur Zeit nicht, aber es wäre viel besser, wenn wir es so und so machen würden. Verstehe ich jetzt nicht. Und dann muss ich mir schon hin und wieder mal richtig so auf die Zunge beißen, nach dem Motto, mein Gott, halte einfach jetzt mal, halt einfach mal den Mund, lass die doch ihren Job machen, da wir werden die bezahlt, die werden das wissen. Und ich nenne das immer so ein bisschen, ich muss so mein Gehirn abgeben. Man hat einfach zu funktionieren und man bekommt seine Auftrittszeit gesagt, da muss ich mein Ding präsentieren und da muss ich auf dem Punkt sein, aber jetzt nicht nachfragen, wir haben eine Auftritt, das klappt dann mit dem Schnitt nicht. Da seid ihr irgendwie, aber das hat ja gar keinen Anschluss. Denke ich immer, halt doch einfach mal das Brot. Die werden schon wissen, was sie tun.
Ja.
Also ich werde jetzt keine Sendung nennen, aber ich hatte letzte Sendung. Da wusste ich von Anfang an, das kann nicht gut gehen. Und das hat man dem Schnitt dann auch angemerkt, dass das nicht funktionierte. Und dann, ja, dann bin ich immer so ein bisschen, da bin ich so ein klein bisschen eitel und hau mir auf die Schulter und sage, ach, Hast du gleich gewusst. Hätten Sie mich mal fragen sollen.
Also wenn ich jetzt schon nach deiner Macke gefragt habe, was würdest du als deine größte Stärke bezeichnen?
Wenn ich jetzt auf die Karriere zurückblicke, auf das alles, was ich bis heute gemacht habe, ich glaube, das Größte, worauf ich sagen kann, worauf ich stolz bin, dass ich mich durchgeknallt bin. Ich weiß nicht, was anderen Menschen noch passiert, ohne denen jetzt was zu unterstellen, aber das, was ich schon erlebt habe mit allen Höhen und Tiefen und Erfolgen und Misserfolgen, dass ich ziemlich normal durchs Leben gehe und nicht irgendwie, keine Ahnung, hier meine Drogen und hier mein Psychologen und hier was ich brauche, sondern ich nehme das Leben, wie es kommt und freue mich, dass ich jeden Tag aufstehen kann und dass ich ein tolles Leben habe. Also ich sehe mich jetzt. Ich bekam jetzt vor ein paar Wochen den Kulturpreis von Koblenz verliehen und habe auch in meiner Dankesrede gesagt, ich stehe morgens ja nicht auf und fühle mich als Thomas anders. Ich habe noch ganz lustig gesagt, ich brauche auch mittlerweile morgens mehr Zeit, um mich zu entfalten. Und ich gehe ja auch nicht durch den Tag und sage zu mir, boah, geil bist du eigentlich, was du ja. Nee, das ist es nicht. Ich sprühe vor Energie und vor Lebensfreude und freue mich, dass ich meine Familie um mich herum habe und dass es denen gut geht und mache einfach meinen Job.
Ja. Familie ist ja auch so ein Thema. Ich meine, du hast ja einen Sohn, der ziemlich exakt so alt ist wie mein Sohn. Mhm. Was würdest du dem jetzt mitgeben, wenn du schon Familie erwähnst? Was gibst du ihm so als Tipp mit für sein Leben?
Dass er sich treu bleiben muss. Mhm. Wir haben öfter auch so die Diskussion, man macht natürlich als jetzt Vater oder als sehr, nennen wir uns beide als sehr erwachsene Menschen, schon Gedanken, wo geht das ganze Ding hin? Was, wie erleben die nun? Und ich finde, mein Sohn, ja, dann auch wird ja 22 jetzt, und es kommt eine unglaublich spannende Reise auf ihn zu, mal für die nächsten 8 oder 10 Jahre. Aber was passiert alles mit unserer Welt? Und da habe ich mit ihm auch schon diskutiert und habe ihn gefragt, wie er, ob er Angst davor hat, mhm, ob er ja Unsicherheiten hat und einfach nicht weiß, was passiert alles. Und da kam einfach von ihm ein Spruch, und das ist einfach, hat mir wieder gezeigt, wie wunderbar es ist, jung zu sein und jugendlich zu sein. Und er sagte, du weißt, Papa, das kriegen wir schon alle irgendwie hin. Das läuft. Also er macht sich jetzt gar nicht so diese Gedanken, was alles schiefgehen kann, sondern mhm, er ist jetzt für seinen Beruf ist er da, er liebt, was er tut, er genießt das Leben, er ist jetzt nicht unkritisch, er macht doch in seinem Bereich, wo er was ändern kann, ändert er es auch. Aber er sagt ganz klar, ich mache mir doch jetzt nicht die Gedanken um die Weltpolitik, weil ich mit meinen 22 kann es eh nicht ändern, außer mein Wahlrecht zu haben und halt eben eine Partei zu wählen, die halt eben im Grunde meine Meinung und meine Einstellung vertritt. Und das ist erfrischend. Ich finde das ja toll.
Da steckt ja auch Optimismus dahinter. Lebensfreude, Optimismus, zu sagen, Zuversicht, das wird schon irgendwie werden, was du schon gesagt hast. Ist das etwas, was du auch hast oder immer schon hattest, diesen Optimismus?
Ja, das ist so, da gibt es bei uns in der Familie auch so einen Spruch, also ja, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber Claudia sagt, es geht mir manchmal auf den Geist, dass du immer halt positiv siehst, sagt, das ist ja bei dir so, du gehst über den Bürgersteig und trittst in Hundekacke und dann sagst du, naja, es hätte ja noch dunkler sein können, also... Das ist jetzt wirklich lustig. Aber das ist so, ich habe mir aber im Laufe der Zeit auch angewöhnt, es kommt ja meistens doch immer etwas anders, als man glaubt.
Ja.
Also warum soll ich mich im Vorfeld jetzt verrückt machen, das, was vielleicht in 2 Wochen, in 3 Wochen passiert? Und wir alle kennen das, viele Dinge erledigen sich manchmal von selbst. Und ich versuche mich halt eben auch auf Dinge einzustellen. Aha. Und das ist auch etwas, was ich meinem Sohn auch gesagt habe und auch immer wieder sage, schon mantramäßig. Egal, was durch das Leben auf dich zukommt, versuche immer zu agieren.
Ja.
Und nicht zu reagieren. Mhm. Weil du bist immer in der schwächeren Position, wenn du reagieren musst. Mhm. Aber wenn du, das hat natürlich auch mit Lebenserfahrung zu tun, wenn du merkst, das Schiff, das steuert jetzt irgendwo so ein klein bisschen eine Schieflage, dann mach sofort jetzt etwas und lass es nicht noch weiter schief werden, sondern versuche dagegen zu steuern, hab du das Ruder in der Hand, heißt es ja nichts anders. Ne?
Ja.
Das sind so Dinge, die ich meinem Sohn versuche beizubringen. Ich hoffe, er befolgt sie.
Lebensfreude ist ja etwas, was ich auch ganz stark mit dir verbinde. Also du hast eine mega positive Ausstrahlung und beim bisschen mehr schlau machen über dich ist ja auch dieses, Lebensfreude äußert sich ja bei dir auch. Und jetzt ist ein bisschen ein ganz anderes Thema. Du hast ein Kochbuch oder vielleicht sogar mehrere. Du bist total begeistert mit dem Thema Wein auch.
Mhm. Mhm.
Also das heißt, du bist ja da auch dieses ein Genussmensch auch, oder?
Ja. Da stehe ich auch voll und ganz so, weil ich finde, Genuss ist ganz wichtig. Und für mich sind Menschen immer total abstrus, die sagen, ich mache mir da nichts draus. Also ich kann das nicht genießen oder wie auch immer. Weil ich finde, jetzt wirklich Genuss in Form von Genießen, sich etwas Gutes tun, in Form von Speisen, in Form von Getränken. Also ich habe 2 Kochbücher. Ich habe eine eigene Weinlinie, ich habe also Grauburgunder, ein Rosé, ein Rosé-Sekt. Ich komme jetzt mit der eigenen Gewürzlinie auf den Markt, Anders Würzen. Das sind 15 verschiedene Gewürze.
Ja.
Und das ist alles, ich nenne sie immer, das ist die Genusswelt von Thomas Anders. Weil man kann es sich damit gut gehen lassen, man muss es aber auch zulassen. Mhm. Ja, also man muss zulassen, dass man die Dinge auch sieht. Es gibt ja Menschen, die sehen das nicht.
Ja.
Und die gehen, es gibt in der Tat ja auch Menschen, die schöpfen ja Kraft aus Missstimmungen. Ich habe es selbst schon erfahren. Ja, ich habe es selbst erfahren. Und das spornt die dann an, da rauszukommen. Mich spornt es an, eine tolle Zeit zu haben, mit Familie und mit Freunden irgendwo zu sitzen, zu diskutieren, genießen, über Wein zu philosophieren, was zu kochen für die Familie. Das sind alles Dinge jetzt außerhalb meines musikalischen Handelns und Beruf, die mich total ausgeglichen und happy machen.
Also ich finde, Genuss ist so ein bisschen auch, also für mich immer wie so ein Schutzring auch. Also so, wenn ich viel genießen, viel tolle Momente sammeln kann, dann kann ich auch leichter damit umgehen, wenn es mal hart wird. Das ist so für mich so ein wichtiger, wie so ein Rettungsring, so sich darauf zurückziehen zu können.
Kann sein, dass das intuitiv so ist. Also ich kann nur sagen, ich habe eben schon mal ganz kurz angesprochen mit Pandemie. Also beim ersten Lockdown, die Zeit haben wir als Familie total genossen. Aha. Ich habe zum ersten Mal Zeit gehabt, also ich muss dazu sagen, Alexander, der war ja auf dem Internat, wir hatten den wirklich 7 Wochen am Stück zu Hause. Mhm. Man konnte nichts machen, außer spazieren gehen oder ich einkaufen, für die Familie was kochen. Sich austauschen. Und das war wirklich, ich habe zum ersten Mal in meinem Haus, habe ich zum ersten Mal auch bewusst die Jahreszeiten erlebt und genießen können. Weil sonst, ich weiß nicht, also bitte das jetzt klar noch vor mir wohl, auch nicht falsch verstehen, an alle, die jetzt zuhören. Aber ich bin ja sehr viel unterwegs und ich komme dann irgendwie, gerade Frühjahr, komme dann irgendwie nach 8 oder 10 Tagen zurück und bumm, ist das eine schon wieder komplett am Blühen und die Bäume haben plötzlich Blätter. Aber ich konnte da wirklich jeden Tag sehen, wie die Natur sich mehr und mehr entfaltet. Das habe ich wiederum total genossen.
Ja.
Natürlich muss ich sagen, ich bin froh, dass das alles vorbei ist und dass wir wieder unser normales Leben haben. Aber es ist definitiv so, dass vielleicht ist es auch ein Schutzschild. Ja, ich mache mir mal Gedanken.
Hast du aus der Zeit was mitgenommen, wo du gesagt hast, das behältst du dir bei, weil du es als besonders auch positiv empfandst aus der Pandemiezeit?
Ja, ich habe eine Erkenntnis gemacht, was unsere Ehe betrifft. Und zwar, es ist mir danach aufgefallen beim Lockdown, dass Claudia und ich uns keine einzige Sekunde gestritten haben. Aha. Und das habe ich dann versucht, auch dann wieder zu analysieren, woran lag das? Und dann ist mir aufgefallen, wenn wir uns in die Wolle kriegen, sind es oft äußere Einflüsse, die uns entweder unter Druck bringen, dass wir mit unserem Zeitmanagement nicht ganz klarkommen, dass wir eine andere Erwartung haben, auf den anderen diese Erwartung auch draufsetzen, obtruieren, und das bringt plötzlich Konfliktpotenzial. Wenn man aber so in seinem Flow ist und lebt und man weiß, wir haben eine außergewöhnliche Zeit und man wusste beim ersten Lockdown ja nicht, wie lange dauert das denn? Ich dachte, naja, das ist im halben Jahr vorbei. Hätte man uns damals gesagt, da werdet ihr die nächsten 2,5 Jahre noch mit zu tun haben, dann ist es schon schwierig. Aber das war eine Erkenntnis, die ich einfach schlussfolgernd daraus hatte, dass es eine ganz tolle Zeit für uns war. Mhm.
Und gibt es irgendwelche Rituale oder irgendetwas, wo du auch sagst, Mensch, das machen wir heute noch aus der Zeit?
Nein, ein Ritual haben wir nicht mitgenommen. Außer, dass ich immer noch gerne koche und für die Familie, aber das ist ja kein Ritual.
Das hast du vorher wahrscheinlich auch schon gemacht, oder?
Genau, habe ich vorher schon gemacht. Also deshalb, Also sag mal, ich war am Ende schon ein bisschen happy, dass das vorbei war, dass man wieder in Restaurants gehen konnte, weil irgendwie jeden Tag kochen, meistens mittags und dann abends. Und dachte ich, oh, nein, auf gar keinen Fall.
Ja. Wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, gibt es etwas, was du in deinem Leben unbedingt noch erreichen möchtest oder sehen möchtest?
Ich weiß es nicht. Ich hatte mal, ach, das ist schon einige Jahre her, viele Jahre her, hatte ich mal ein langes Interview. Es gab so ein Personality-Porträt in der Zeit über mich. Und ich stelle mir manchmal vor, was ist eigentlich, wo kann ich hinreisen, wo man mich überhaupt nicht kennt. Also, dass meine Person und nicht meine Geschichte oder das, was die Menschen über mich wissen, dass nur meine Person bewertet oder gewertet wird. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Ecken auf der Welt, wo das ist, aber dann bin ich wiederum zu feige, um das dann zu machen. Weil dann, es sind für mich diese wunderbaren Annehmlichkeiten, die ich in meinem Leben habe. Die habe ich da wahrscheinlich nicht. Hä? Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im tiefsten, weiß ich, Argentinien oder irgendwie, obwohl da können Sie mich auch kennen, aber ist es vollkommen wurscht, irgendwo hinzureisen, und bin halt eben so ein Vagabund, der einfach durchs Leben geht. Das hat für mich eine Faszination, aber ich bin da, glaube ich, zu bequem, dass ich es überhaupt irgendjemand mache. Aber träumen ist ja auch ganz schön.
Ja. Und wenn wir uns jetzt mal die nähere Zukunft anschauen, gibt es etwas in diesem Jahr, auf was du dich richtig freust, wo du sagst, das mache ich dieses Jahr, freue ich mich total?
Ja, ich freue mich auf jeden Tag. Also ich meine, ich freue mich
ein
auf jeden
Ereignis,
Tag.
Ein Ereignis, irgendetwas, wo du sagst, Mensch, ja. da ist irgendein Projekt oder etwas, oder vielleicht was für mich familiäres, wo du sagst, boah, freue ich mich.
Also es ist so, dass ich momentan ja auf Tour bin mit Florian. Wir sind ja auf dieser XXL-Tour durch Deutschland. Das ist eine wunderbare Truppe und wir verstehen uns alle. Und wir geben halt eben jeden Abend auf der Bühne unser Bestes. Dann kommt für mich die USA-Tour, die im August ansteht. Das sind so die beruflichen Sachen. Dann kommt in Frankreich, kommen ein paar Konzerte. In Südafrika bin ich dann nochmal im Sommer. Ja, dann mein Neffe heiratet, das ist was ganz Persönliches in diesem Sommer und da freue ich mich auch drauf. Habe ich schon alle Termine drumherum weggelegt und sowas, dass ich auch los da bin. Ja, und ich freue mich wieder auf, was ich jetzt noch nicht weiß, aber alles, was kreativ neu kommt.
Okay.
Kommt ja immer. Kommt ja jede Woche irgendwie eine andere Idee, wo ich sage, boah, da müsste ich jetzt mal dran arbeiten. Das Album mit Florian kommt im Oktober zu unserer Sendung. Ja, es gibt viele Sachen, die schön sind.
Mhm. Und jetzt würde ich dir gerne noch, weil die Zeit rennt ja wirklich, und wie du selber sagst, um die 30 Minuten ist die ideale Zeit, die Leute anhören, so ein Podcast. Ich hätte ein paar Begriffe, da würde ich gerne einfach dich bitten, mir nur ein, zwei Sätze dazu, was es für dich bedeutet.
Ach, das fällt schon schwer, ein, zwei Sätze, aber ich bin müde.
Deshalb, können auch drei werden, aber sonst, das erste ist Vertrauen.
Vertrauen ist ganz wichtig. Vertrauen, es gibt ja unterschiedliche Formen. Einmal in der Ehe ist es natürlich was Besonderes, dass man vertrauen kann, weil da kann man sich fallen lassen und ich muss mir dann um nichts Gedanken machen, weil der Ehepartner sollte eigentlich immer im Sinne von uns beiden agieren. Es gibt auch Vertrauen in Freundschaften. Da muss man auch sich fallen lassen können. Aber in der Ehe finde ich es noch tiefgehender.
Ja. Humor.
Ah, ja, Leute, das ist mit das Wichtigste, was man haben kann, weil Humor, man kann auch Probleme über Humor angehen und das Leben schön machen. Und ich finde, es ist wirklich, wenn man mal irgendwie einen Streit oder sowas hat, man muss dem mit Humor begegnen. Nobody's perfect, niemand macht alles richtig. Aber wenn das der richtige Satz und wenn man humorisch ist, dann kommt das auf. Und für mich sind wirklich Menschen immer sehr suspekt, die zum Lachen im Keller gehen. Ja, Mit denen komme ich auch nicht klar. Aber gibt Gott sei Dank wenige.
Ein Wort hast du jetzt schon selber in dem Satz jetzt gehabt. Perfektionismus.
Tja, das ist so ein Ding mit dem Perfektionismus. Ich glaube, was meinen Beruf betrifft, bin ich sehr perfektionistisch und will komplett immer das Beste geben. Aber ich bin so in anderen Lebensphasen. Also ich sage mal so gehört zu der Familie von Perfektionismus. Es gibt viele Menschen, die driften aber in so einen Ehrgeiz ab. Mhm. Und das habe ich nicht so. Ich bin ehrgeizig, was meinen Beruf betrifft, ja. Aber manchmal, es gibt so, jetzt merkt man oft, wenn man so Gesellschaftsspiele macht oder man ist sportlich oder sowas, man muss immer der Erste sein. Das ist mir vollkommen wurscht, weil ich habe viel mehr Spaß an der Freude. Weil ich muss nicht als Erster, keine Ahnung, die 100 Meter gelaufen haben, geht jetzt eh nicht mehr in dem Alter. Oder ich muss nicht halt eben über den Golfplatz gehen und es muss alles perfekt sein. Ich muss nicht Mensch, ärgere dich nicht, immer nur gewinnen oder bei Monopoly. Nee, weil für mich ist diese Zeit, die ich für den Ehrgeiz, sprich am Ende, man will ja perfekt sein, deshalb komme ich auch drauf, ist der Weg dahin, da verliere ich ja meinen Genuss. Das darf doch nicht sein.
Mhm. Ja, aber da hat bei dem Mensch ärgere dich nicht, da hat ja dein Sohn ja Glück, dann durfte er auch mal gewinnen als Kind. Weil es gibt ja so viele Eltern, wo die Kinder einfach nicht gewinnen und dann die Lust am Spielen verlieren. Also er durfte bei dir gewinnen.
Ja, aber ab einem gewissen Alter nicht mehr. Weil okay. man ja, absolut. Man muss ja. Ich meine, wie erziehe ich ein Kind, und das ist in dem Fall auch spielerisch, dass die Welt nicht untergeht, wenn man verliert.
Absolut.
Also so, sag mal, wenn so ein Kind, als Erwachsener ist man immer im Vorteil, wenn es um irgendwelche Geschicklichkeitsspiele oder was weiß ich auch geht. Aber man weiß ja auch, in so einem kleinen Alter, ach, man hat jetzt genau die 5 und da sitzt halt eben nur mein Mensch ärgert ihn nicht. Und dann holt man anderen, hat es nicht gesehen. Aber ab einem gewissen Alter war mir das egal.
Das verstehe ich total. Den letzten Begriff, den ich habe, ist Heimat.
Ah. Heimat ist ganz wichtig. Heimat ist zur Ruhe kommen. Heimat ist sich wohlfühlen. Heimat ist Geborgenheit. Mhm. Heimat ist Liebe. Heimat ist Schönheit. Heimat ist ganz wichtig, damit, dass man angekommen ist. Mhm. Und mir tun Menschen immer leid, die sagen, ich habe keine Heimat oder ich empfinde das nicht. Mhm. Das sind aber meistens die Menschen, die immer auf der Suche sind. Aber ich glaube, wenn man angekommen ist, dann gibt Heimat unglaublich viel Kraft. Und immer suchen fordert viel Kraft. Und wir haben nur ein gewisses Kontingent an Kraft, die wir einsetzen können. Ja. Wir brauchen immer zwischendurch Auftankstationen. Genauso wie ein Auto hat eben, und keine Ahnung, mittlerweile Elektro oder hat eben ein, Benzin oder sowas braucht, so brauchen wir auch immer wieder Zeit, um runterzukommen. Und runterkommen kann ich ganz easy bei mir zu Hause und das ist Heimat.
Schön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Da darfst du ein bisschen kreativ sein. Und zwar, bei mir geht es ja um Bilder in meinem Podcast. Und wenn du ein Bild wärst, was wärst du für ein Bild?
Jedenfalls nicht abstrakt, das kann ich schon mal direkt sagen. Ich bin jemand, der... Es hätte mit sich etwas mit Romantik zu tun, es wäre eine Landschaft und es wäre garantiert irgendwie ein Strand und an diesem Strand steht ein großer Tisch, der halt eben mit Früchten, mit Essen, mit Wein in wunderbaren Farben, sommerliche Farben, blau, türkis, lebensbejahend und einfach noch ein toller Baum, der ein bisschen Schatten spendet, wo man sagen würde, da möchte ich jetzt reinspringen und möchte mir es gut gehen lassen.
Oh, wunderbares Bild und wunderschönes Abschlussbild für diese Podcast-Folge. Also dieses Bild habe ich jetzt wirklich im Kopf und ganz herzlichen Dank für ein paar Einblicke in dein Leben und für ein wunderschönes Abschlussbild. Danke, Thomas.
Danke. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.